In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 20. Februar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos. Die Autorinnen Andreas Speit und Andrea Röpke sprachen über braune Kindererziehung, Vegetarismus und die Verquickung von identitärer Bewegung, AfD, NPD und der 1%-Bewegung sowie dem grün-braunen Magazin Umwelt und Aktiv am Dienstagabend im Weingut Andreas Dilger in Freiburg. Dank an Freie Radiokooperative Husum, Westküste und Radio Z in Nürnberg für das Material. Fessenheim, Abschaltung. 1 am Wochenende. Doch zunächst zu den Nachrichten. Pannenschule in Geislingen. Eine Stadt in Baden-Württemberg saniert für viel Geld ihr Gymnasium, ökologisch und modern. Dann reißt die Dachkonstruktion ein. Die Energiegewinnung habe sich als überdimensioniert erwiesen. Die Sonnenkollektoren erzeugten viel höhere Temperaturen als geplant. Dadurch dehnten sich Stahlträger aus. Die Folge nach 2 Jahren: Wassereinlagerungen in Zwischenräumen des Glasdaches. Bausachverständige stellten fest, Hauptträger der Dachkonstruktion waren eingerissen. Hinzu kommen schwere Brandschutzprobleme. Die Feuerwehr bemängelt, dass die energiesparende Bauweise der Fassade mit Schichten von Glas und Holz Löscharbeiten behindern können. Also Wände aufreißen, die Öffnung mit leicht entfernbaren Planen abdecken und schon ist der Vorzeigebau Michelberg-Gymnasium in Geislingen eine Bauruine. Die Stadt kann sich weder die Sanierung noch den Neubau des Michelberg-Gymnasiums leisten. Zum Vergleich: In Berlin liegen 1890 Euro wegen des nicht fertiggestellten Flughafens auf jedem Bürger. In Geislingen hätten die Bürger eine Last von bis zu 2500 Euro zu tragen. Unterrichtet wird jetzt teils in Containern auf dem Schulhof. Munition und Waffen nicht zur Polizei bringen. Immer wieder bringen Menschen gefundene Waffen oder Munition zur Polizei. Solch ein Transport ohne Genehmigung in der Waffenbehörde ist aber eine Straftat. Findet jemand Munition oder Schusswaffen, muss der Ort gesichert werden und die Polizei ist zu verständigen. Ein Mann in Biberach fand Munition auf einem geerbten Grundstück, brachte es der Polizei und diese leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Ehemaliger Pfadfinderleiter in Staufen wegen hundertfachem Kindesmissbrauch verurteilt. Das Landgericht Freiburg hat den 42-Jährigen zu 8 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. An 2 der 4 Opfern muss der Täter insgesamt 18.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Die sexuellen Interessen sind bei dem Verurteilten ausschließlich auf männliche Kinder im vorpubertären Alter ausgerichtet. Die evangelische Kirche verspricht erneut Aufklärung. Mehr Drogentote 2019 in Baden-Württemberg. Langfristig geht die Zahl der Drogentoten zurück. Im Jahre 2019 sind aber im Südwesten erstmals wieder mehr Menschen durch den Konsum illegaler Drogen gestorben. Die Zahl der Toten ist um 24 auf 145 gestiegen. Die Drogentoten des Jahres 2019 verteilen sich auf 121 Männer und 24 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren. Molche, Frösche und Kröten machen sich auf den Weg in ihre Laichgebiete. Wenn die Sonne den Boden auf über 6 Grad erwärmt, erwachen Millionen Frösche, Kröten und Molche. Sie machen sich jetzt oft mehrere Kilometer weit auf den Weg von ihren Wintergebieten in die Laichgebiete. Meist suchen sie den Teich, Tümpel oder Wassergraben auf, in dem sie selbst aufgewachsen sind. Spring- oder Grasfrösche sind die ersten, oft schon im Januar. Seit Anfang Februar sind die Erdkröten unterwegs. Feuersalamander setzen jetzt ihre schon voll entwickelnden Larven ab. Dann wandern Molche los. Der BUND rät: Fahren Sie vorsichtig oder überhaupt nicht.
Ich werde heute versuchen, ein Buch vorzustellen, das Andrea Röpke und ich gerade veröffentlicht haben, Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler und rechte Ökos. Und alleine da merken Sie schon, mit was für einem großen Themenfeld wir es zu tun haben, bis hin der Überlegung, wie grün kann Auschwitz werden und man dort wirklich geplant hat, dort eine Begrünung hinzubekommen. Aber diesen Aspekt habe ich heute komplett ausgelassen und gehe eher auf aktuelle Entwicklungen ein, weil wir nämlich den Eindruck haben, dass wir sehr fokussiert gerade sind auf die AfD, das ist verständlich. Aber was wir machen in dem Buch ist eigentlich, Hintergrundstrukturen zu benennen und davon eigentlich auch noch deren Hinterstrukturen. Und ich glaube, alle von Ihnen werden diesen Ort Jamel wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das ist eigentlich das Paradebeispiel, wie eine völkische Landnahme im kleineren Rahmen stattgefunden hat, nämlich eine Gemeinschaft ist mehr und mehr zusammengekommen. Fast alle Immobilien in diesem kleinen Dorf gehört dort fast rechten. Sven Krüger ist der führende Kopf. Und Sven Krüger hat es eben geschafft, einerseits mit Terror und Abschreckung andere Menschen aus diesem Dorf zu vertreiben und andererseits aber eben auch tatsächlich durch Ankauf, durch Freunde mobilisieren, Kameraden mobilisieren, die dann dort auch hingezogen sind, dass eben diese Dorfgemeinschaft, wie sie sich dann hier auch in Szene setzen, mittendrin die Kinder. Und das ist die Dimension, um die es uns auch geht. Wir haben sehr viel über Erziehung in dem Buch, sehr viel auch über Brauchtum, weil wir auch die Feststellung gemacht haben, dass Menschen, die in diesem Milieu groß werden, seltenst aussteigen. Kurz gesagt, die Eltern sind glücklich, wenn die Kinder bei der identitären Bewegung mitmachen, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen.
Ich selber recherchiere seit 2005 zum Thema braune Kindererziehung und ich muss sagen, in den Anfängen unserer Recherchen, da war es tatsächlich so, dass die Behörden uns nicht besonders entgegenkommend behandelt haben, also auf dem Thema nicht besonders viel Wert beigemessen haben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Da gibt es eine organisierte bundesweite Kindererziehung. Kinder werden gedrillt, zu Soldaten im nationalsozialistischen Sinne ausgebildet. Ich glaube, ganz wichtig wäre, wenn die Öffentlichkeit und auch die Behörden und vor allen Dingen auch Pädagogen wirklich auf Anzeichen für organisierte braune oder nationalsozialistische Kindererziehung achten. Denn die deuten sich an, wenn zum Beispiel Kinder wirklich vom Deutschen Reich schwadronieren, wenn Kinder von Heldengedenken reden, wenn sie keine Anglizismen benutzen, wenn sie auffällig auf Geschlechtertrennung, wenn sie reaktionäre Ansichten zeigen, dann sollte man hellhörig werden, dann sollte man wirklich sich auch Hilfe holen als Lehrer oder als Betroffener. Wir haben 10.000 bis 30.000 feste Neonazis laut Behördenangaben, die bekommen Kinder, gründen Familien und ich denke, da überall in diesem Bereich werden sie versuchen, ihre Kinder im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen.
Wir haben den Begriff bewusst gewählt, weil es sehr wohl eine Landnahme im ganz konkreten Sinne gibt, nämlich durch Siedlungsprojekte und gleichzeitig aber eben auch im vorpolitischen Raum durch kulturelle Projekte. Und das Ziel ist natürlich, gesamtgesellschaftlich mehr und mehr Akzeptanz zu gewinnen und dann die Machtfrage irgendwann zu stellen. Die denken eben nicht von Wahltag zu Wahltag, sondern eben über ganz langfristige Perioden. Also was wir erleben, ist beispielsweise bei Brauchtumsfeiern oder eben auch Eheleiten, also heidnische Hochzeiten, dass dort wirklich aus dem gesamten rechtsextremen Spektrum heraus die Personen kommen. Man kennt sich offensichtlich, man feiert zusammen. Die einen sind vielleicht bei der AfD aktiv, die anderen bei der Identitären Bewegung, die anderen bei der NPD. Das scheint überhaupt nicht zu stören. Und da merkt man eben auch wirklich, dass in diesem Milieu die Frage von Abgrenzung gar keine große Rolle mehr spielt. Man hat gemeinsame Werte und gemeinsame Brauchtumsideen und die werden auch zusammen dann gelebt. Also wir haben schon seit etlichen Jahren feststellen müssen, dass Mecklenburg-Vorpommern für sie Modellcharakter hat. Dort gibt es verschiedene Siedlungsprojekte der unterschiedlichsten Rechten. Das strahlt aus. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir beispielsweise in Niedersachsen schon eine unglaublich lange gewachsene Ansiedlungstradition haben, wo auch wirklich schon sehr lange völkische Siedler leben, dessen Kinder dann beispielsweise auch bei der Identitären Bewegung aktiv sind.
Tatsächlich ist der Begriff Landnahme natürlich ein bisschen doppelbödig oder doppeldeutig und so haben wir ihn auch gemeint. Nämlich einerseits wirklich ganz geografisch. Man versucht gezielt in bestimmte Regionen sich anzusiedeln aus verschiedenen rechten Milieus. Es sind mehrere Gruppen und Initiativen, die diese Intention haben. Und gleichzeitig erleben wir aber auch eine Landnahme in unserem Denken im vorpolitischen Raum. Und genauso doppelt möchten wir den Begriff auch wissen. Und ich bin auch, wenn das erst die zweite Präsentation des Buches ist, durften wir aber öfters schon Interviews geben. Und es gab dann auch immer eine Frage, wo ist denn da die Gefahr? Die können auch auf ihrem Grundstück machen, was sie wollen. Naja, mittlerweile sitzt Sven Krüger beispielsweise mit der Wählergemeinschaft Heimat im Gemeinderat. Mit ca. 9% der Stimmen. die Person, die für die SPD dort kandidiert hat, die sehr bekannt geworden ist, weil sie dort auch ein Festival gegen Rechts immer organisiert, ist gnadenlos untergegangen in dieser Wahl. Und da merkt man eben, da wird erstmal Akzeptanz gewonnen, weil man sich so kennenlernt, miteinander im Gespräch kommt. Und das ist genau das Phänomen, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass immer wieder dadurch wirklich Akzeptanz gewonnen worden ist. Und wir belegen auch über eine Studie beispielsweise, dass dort, wo auch schon vor vielen, vielen Jahren die NSDAP große Wahlerfolge gehabt hat, interessanterweise auch die AfD große Wahlerfolge im ländlichen Raum hat. Es scheint eine Tradierung von Strukturen und Regionen zu geben, die man mit berücksichtigen sollte und mit bedenken sollte. Und gleichzeitig sehen wir immer wieder in diesem Milieu, dass auch verschiedene Brauchtumsveranstaltungen stattfinden. Hier zum Beispiel einfach nur ein Sommerfest. Und auch hier wieder mittendrin die Kinder. Und die Kinder, sie dürfen dann auch solche Lieder singen wie Freiheit für das Feuer. Ist uns glücklicherweise nicht mehr ganz so bekannt. Das hat Hans Baumann geschrieben 1935 für die Hitlerjugend. Und da merkt man dann auch, welche Werte und Traditionen so nebenbei beigebracht werden. Diejenigen von Ihnen, von euch, die sich schon mit rechter Ideologie auseinandergesetzt haben, werden wissen, das ist natürlich genau dieses klassische Bild. Das Juden- und Christentum hat eben das Göttliche aus der Natur vertrieben und darum war erst der Raubbau und die Entfremdung überhaupt möglich. Das ist tiefstes völkisch-nationalistisches Denken. Und wenn ich das als ideologisches Fundament habe, muss man sich nicht wundern, dass viele dort alle miteinander können. Von AfD bis NPD, identitärer Bewegung und, weil das die Basis von all ihrem Denken ist. Wir sind in Thüringen und 2004 hat der damalige Ministerpräsident dieser bekennenden Rechtsextremistin, die aus der Skinworld Front noch kommt, tatsächlich 250 Euro vorbeigebracht, ein Scheck, wegen den vielen Kindern. Interessant ist, dass man in diesem Milieu gleichzeitig ein unglaubliches, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, Gejammer hört, dass die Deutsch zu wenig Kinder bekommen. Da ist dann der Rassismus meines Erachtens. Ja? Einerseits sich zu beschweren, dass es eine Überbevölkerung in allen anderen Ländern gibt und zu beklagen, dass die Europäer die Deutschen zu wenig Kinder kriegen. Das macht eine Gewichtung und das macht deutlich, wir haben es hier mit nichten Leuten zu tun, die ernsthaft darüber überlegen, inwieweit wirklich ein Bevölkerungszuwachs ein ökologisches Problem ist. Hier geht es um rassistische Positionen. Auch das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek ist so ein Projekt. In Schnellrode angesiedelt und da ist das vonstatten gegangen, was wir sehr gut, leider exemplarisch kennen. Man war am Anfang richtig froh. Eine Familie mit jungen Kindern siedelt sich an. Gerade in Regionen, wo die Jungen weggehen. Und es hat unglaublich lange gedauert, weil man dann gemerkt hat, hier entsteht, beziehungsweise besteht mittlerweile seit etlichen Jahren, das schlicht und einfach Zentrum der neuen Rechten. Hier finden die Schulungen statt, hier findet die Ideologieproduktion statt. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die älteren Töchter längst in der identitären Bewegung mitführend tätig sind und beim Freibund. Wir haben lange es nicht zum Thema gemacht, weil wir tatsächlich darauf gewartet haben. Das klingt jetzt komisch, dass sie vielleicht sich anders entwickeln, ist aber nicht der Fall und tatsächlich auch wegen dem Alter. Wir haben sie schon sehr früh immer wieder dabei gesehen gehabt und fanden es nicht richtig, es zu erwähnen, weil wir über Kinder sozusagen nicht berichten. In diesem Fall schon, weil sie mittlerweile auch bei Störaktionen beispielsweise bei der Buchmesse dabei gewesen sind. Diese neue Rechte, die so tut, als ob sie mit der alten Rechten nichts zu tun hätte, die NPD schrecklich findet nach außen hin. Einer der führenden Köpfe über einen der zentralen Projekte für 1% für unser Land hat kein Problem bei Umwelt und Aktiv, um es deutlich zu sagen, einer NPD-nahen Zeitung, die in Bayern im Verfassungsschutzbericht steht, die Klage dagegen auch verloren hat, mit denen arbeiten die zusammen. Wieder ein Beispiel für uns, wie sehr Scham und Scheu hier in dem Fall Ökologie gesunken ist, miteinander zusammenzuarbeiten. Und um es abschließend zu sagen, wir wollten kein Buch schreiben gegen Umweltbewegung, gegen ökologisches Denken. Aber wir wollten schon darauf aufmerksam machen, dass es dort auch unglaublich lange, traditionelle, tiefe, braune Verstrickungen gibt, antizivilisatorische Effekte in der Auseinandersetzung mit angelegt sind. Vielen Dank für die Geduld.
Wir haben natürlich auch hier im Dreiecklandle die eine oder andere Veranstaltung, unter anderem eine Veranstaltung, auf die wir ganz, ganz lange gewartet haben und dann wird es auch nur noch so eine Teilveranstaltung werden, nämlich die Abschaltung von einem Teil von Fessenheim. Ich rede natürlich über das Atomkraftwerk Fessenheim und jemand, der diese Geschichte mit Fessenheim ganz, ganz lange und intensiv begleitet hat, ist Axel Meyer. Erst einmal herzlich gegrüßt.
Ja, einen schönen guten Tag.
Na, wie fühlt man sich? Hat man jetzt schon den Sekt kaltgestellt und kann ich was davon abhaben? Oder wie ist denn so deine persönliche Stimmung? Ein bisschen wehmütig, jetzt ist Fessenheim weg und man sucht sich dann irgendwie ein anderes Hobby?
Also ganz so ist nicht. Also A, gibt es keine große Flasche Sekt. Der bundesliche Kaiserstuhl ruft am 22.02., wenn Reaktor Block 1 abgeschaltet wird, zu einem kleinen Minifest mit einem Picolöchen auf. Also nicht die große Flasche Sekt, sondern die ganz, ganz kleine, weil es wird jetzt erstmal Reaktor 1 abgestellt und die große Flasche Sekt gibt es dann am 30.06., wenn hoffentlich Reaktor Block 2 abgeschaltet wird. Aber wie gesagt, auch da keine Wehmut. Das Thema Fessenheim war immer eines von vielen Themen, das mich in meinem Leben beschäftigt hat. Wenn Fessenheim abgeschaltet ist, dann ist tatsächlich so, dass ein Thema wegfällt. Aber wir haben die alten Reaktoren in Betznau und Leibstadt. Wir haben das große Artensterben. Wir haben den Flächenverbrauch. Wir sind ewig weit von Nachhaltigkeit entfernt. Wir haben den Klimawandel. Das heißt, es wird noch ein bisschen etwas zu tun geben, auch ohne Fessenheim. Es ist dann einfach so, dass halt ein Punkt wegfällt und dann hat man mehr Zeit, sich um die anderen Themen zu kümmern.
Ja, aber ich möchte dann doch ein bisschen bei Fessenheim bleiben. Sprich, ich kenne dich, du machst da gleich ein großes Fass auf, was auch teilweise richtig ist. Aber jetzt müssen wir irgendwie uns an diesem kleinen Fessenheim, was heißt kleines Fessenheim, wir müssen uns da irgendwie dran machen. Ist ja eigentlich auch fast ein europäisches Thema, sprich Deutschland, Frankreich. Und mit der Schweiz haben wir dann noch ein drittes Land dazu, das nicht der EU angehört. Und jetzt wird erstmal abgeschaltet. Was bedeutet denn das? Das heißt, die drehen einfach sozusagen den Strom runter und die Lichter gehen aus und irgendwann wird abgebaut. Oder ist da irgendwas vorbereitet? Oder können die wieder anschalten?
Also ich denke, die Betreiberseite hat sich darauf vorbereitet. Es gab ja auch schon die ersten Kündigungen, die ersten Mitarbeiter sind weggezogen. Es kommen jetzt dann auch Leute her, die sich irgendwann um den Abriss kümmern werden von Reaktor Block 1. Aber da haben wir keinen allzu intensiven Einblick in die Interna. Was ich im Moment spannend finde, ist so das Medienecho. Also diese Abschaltung macht ja ein großes Medienecho. Und da sehe ich so zwei Aspekte, die ich für wichtig halte. A, gibt es so ein bisschen den Hinweis, die Deutschen wollen uns unser Atom wegnehmen, was überhaupt nicht stimmt. Das heißt also, diese Abschaltung wäre ohne die französische Anti-Atom-Bewegung überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist so der eine Aspekt. Und dann auch so die Berichterstattung geht im Moment hauptsächlich in die Richtung, ja, also das die arme Gemeinde Fessenheim, da fallen ganz, ganz viele Steuern weg und die ganzen Beruhigungsgelder in Millionenhöhe, die jedes Jahr ins Elsass geflossen sind, die fallen weg. Ich finde es gut, es ist auch ein wichtiges Thema, auch die Arbeitsplätze der Zukunft, die dort geschaffen werden müssen, sind Thema der Zukunft. Aber es muss einfach auch nochmal darum gehen, um die Gefahren. Also einfach, wenn Fessenheim abgeschaltet wird, dann fallen Gefahrenquellen weg und die werden im Moment aktuell überhaupt nicht diskutiert. Diese Gefahr eines extrem schweren Unfalls, diese dauernden Störfälle, die wir in Fessenheim hatten, die Realität, dass wir Fessenheim knapp 50 Jahre betrieben haben und haben Atommüll, der 1 Million Jahre gelagert werden muss, das sind alles Aspekte, die im Moment in den Medien leider nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht nicht um das Abschalten, um des Abschaltens willen. Es geht einfach darum, um eine riesige Gefahr für den Oberrhein, die endlich jetzt zum Teil wegfällt.
Zum Teil wegfällt, das ist das Stichwort. Wie geht's denn da weiter? Also du hast zum einen genannt, dass der Atommüll da noch ist und außerdem, naja gut, die knipsen ab praktisch, also ich sag's mal ganz salopp, aber dann muss noch abgebaut werden, sprich die Bohrhämmer gehen da hin und machen da irgendwas. Oder wie hat man sich das vorzustellen? Das heißt, so ungefährlich könnte das ja auch nicht sein.
Also A, wird jetzt einer der beiden 900-Megawatt-Reaktoren wird abgeschaltet am fahrenden Samstag. Ein erstaunlicher Termin. Und dann ist da erstmal, wenn der runtergefahren ist, ist da erstmal im Reaktor Kern von einem der beiden Reaktoren ist die Gaugefahr beseitigt, also die Gefahr eines extrem schweren Unfalls. Aber die Gaugefahr besteht weiter im zweiten Reaktor und insbesondere in den extrem schlecht gesicherten Brennelemente-Zwischenlagern. Das heißt, wenn am 30.06. auch der zweite Reaktor abgeschaltet ist, dann gibt es immer noch die Gefahr eines extrem schweren Unfalls, zumindest für 3 oder 4 Jahre, solange die kurz- und langlebige Radioaktivität in den Brennelemente-Zwischenlagern abklingt. Also die sind extrem ungesichert und auch dort bis also so bis in 3 oder 4 Jahren gibt es noch die Gefahr eines schweren Unfalls. Und dann muss Fessenheim abgerissen werden. Und was uns da ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es ein Billigabriss werden könnte. Das hat einfach damit zu tun, dass die Électricité de France unglaublich viele Atomkraftwerke betreibt, aber extrem verschuldet ist. Also auch das ist immer so ein Widerspruch. Unsere Atomlobby in Deutschland schaut ja immer sehnsuchtsvoll nach Frankreich und sagt, ja, dort laufen die Atomkraftwerke, das ist ganz toll. Aber die haben ja auch ein massives ökonomisches Problem. Das heißt, die EDF ist extrem stark verschuldet und hat viel zu wenige Rücklagen für den Abriss dieser vielen Atomkraftwerke gebildet. Und da müssen wir, die Umweltbewegung am Oberrhein, trinational in aller Tradition darauf achten, dass es kein Billigabriss wird. Also dass weder die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gefährdet sind, die den Abriss vornehmen müssen, noch die Umgebung. Aber wie gesagt, was wirklich ein Grund zur Freude ist, in 3 oder 4 Jahren ist zumindest die Gefahr eines extrem schweren Unfalls, der 1 Million Menschen zur Evakuierung zwingen würde, die ist dann vorbei.
Du hast gerade eben von Billigabriss geredet. Ich glaube, da braucht man dieses Argument Verschuldung nicht zu nehmen, weil billig ist für einige Leute immer das Billige. Und da gehen sie dazu. Was mir eben auffällt an Frankreich oder an Frankreich und Deutschland, sind so 2 ausgestreckte Hände, die sich darüber unterhalten, ob, das heißt eigentlich nicht die Hände, oder doch, vielleicht doch die Hände, das ist nämlich schön leise zum Teil, Gebärdensprache sozusagen, hier eine gemeinsame deutsch-französische oder französisch-deutsche Atommacht aufzubauen, sprich da irgendwas unter die EU, sprich unter die NATO zu bringen. Das ist ja auch noch irgendwo im Hintergrund der ganzen Geschichte.
Das ist ein separates Thema, das ist auch ein wichtiges Thema auch für mich persönlich, an dem ich weiterhin arbeiten werde. Das heißt also, das Thema atomare Aufrüstung generell ist ein Thema, aber das hat jetzt konkret mit der Fessenheim-Abschaltung erstmal nichts zu tun. Das ist eher ein Thema, wenn es darum geht, neue Atomkraftwerke zu bauen oder zu planen. Neue Atomkraftwerke werden eigentlich überall nur noch dort gebaut, wo die Marktwirtschaft nicht funktioniert, weil Atomkraft ist extrem teuer oder wo es die Verbindung gibt von militärischer und ziviler Nutzung. Aber das ist ein separates Thema, was jetzt erstmal mit dieser Abschaltung am 22.02. und am 30.06. nichts zu tun hat.
Du hast vorhin erwähnt, dass Fessenheim selbst natürlich nach dem Atomkraftwerk einige wirtschaftliche, sprich Arbeitsplätze, Probleme kriegt. Was ist eigentlich jetzt konkreter danach geplant? Da war ja auch mal dieser Industriepark beziehungsweise sonst irgendwas geplant. Hat man da schon eine Ahnung, wie es dann weitergehen soll? Oder ist man da noch am speziellen Aushandeln?
Also generell ist erstmal so, dass der Abriss eines Atomkraftwerks erstmal Arbeitsplätze schafft. Also in Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Abriss eines Atomkraftwerks zumeist mehr kostet als der Neubau des Atomkraftwerks. Und dass da über lange, lange Jahre sehr, sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gebraucht werden, um das Atomkraftwerk abzureißen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach der, dass es jetzt Überlegungen gibt, im Umfeld von Fessenheim umweltfreundliche Industrien anzusiedeln. Also wir als Umweltbewegung werden darauf drängen, dass diese Betriebe auch umweltfreundlich sind. Auch das können wir unterstützen, weil wir wollen ja tatsächlich auch nicht gegen das Elsass arbeiten, sondern wir wollen, dass umweltfreundliche Arbeitsplätze da zukünftig entstehen werden. Aber das ist eines von vielen Themen der Zukunft, um die wir uns zu kümmern haben.
Ja, das heißt, man kann also mit einem kleinen Piccolo am Samstag anstoßen. Ich stelle mir vor, dass nicht nur am Samstag mal vorgefeiert wird, sondern dass es dann noch weitere Aktionen gibt.
Ja, da gibt es einiges. Also wer das nachlesen will, auf www.mitwelt.org, also auf meiner privaten Internetseite, gibt es da ganz, ganz viele Informationen. Aber ich liste das jetzt einfach mal ganz kurz auf. Am 22.02. weiß ich jetzt schon von 3 kleinen Veranstaltungen. Und zwar um 14 Uhr auf dem Claraplatz in Basel gibt es ein Nachglühfestlein. Am 22.02. Gibt es um 15.15 Uhr auf dem Place Kléber in Straßburg eine kleine Aktion der französischen Umweltschützer. Und abends um 18 Uhr wollen wir in Endingen anstoßen mit einem Piccolöchen. Das heißt also mit einer kleinen Flasche Sekt. Wir sind da vorsichtig verhalten, optimistisch, und deswegen rufen wir auf, mit ein Piccolöchen vorbeizubringen. Das sind diese 3 Veranstaltungen am Abschalttag. Dann gibt es ein großes Konzert in Mülheim in der Martinskirche um 19 Uhr am 28.02. Und am 30.06., wenn hoffentlich auch der zweite Block abgeschaltet wird, gibt es in Freiburg ein großes Abschaltfest des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS. Also wie gesagt, kann man alles nachlesen auf mitwelt.org.
Da freuen wir uns dann alle drauf, auf das große Fest hier in Freiburg.
Und ich hoffen, dass der letzte Reaktor und die Abklingbecken noch die nächsten Jahre durchhalten.
Genau. Und ich habe gesprochen mit Axel Meyer, BUND bzw. TRAS, Trinationaler Atomschutzverband, der noch weitermachen wird, noch weitermachen muss, weil es gibt in unserer Region, in der Dreieckland-Region, noch genügend ältere Reaktoren, zum Beispiel im Süden, in der Schweiz. Merci auf jeden Fall.
Ja, einen schönen Tag noch. Tschüss.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 20. Februar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.